Ja, vielen Dank. Ich freue mich, Ihnen heute meinen vierten Jahresbericht als Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages vorstellen zu können. Es ist zugleich der 60. Bericht seit Bestehen des Amtes. Das Jubiläum soll im Mai mit einem wissenschaftlichen Symposium gewürdigt werden. Mein Bericht für das Jahr 2018 beschreibt die Personallage der Bundeswehr weiterhin als angespannt, die materielle Lage nach wie vor als mangelhaft. Schwerpunktthema ist diesmal das Verwaltungsmanagement, in den Augen vieler Soldaten das Bürokratiemonster Bundeswehr oder mit anderen Worten die strukturellen Aspekte der aktuellen Bundeswehrprobleme. Zunächst ein paar Zahlen. Bis zum Jahr 2025 soll der militärische Personalkörper auf 198.500 aktive Soldatinnen und Soldaten aufwachsen. Ende 2018 waren es 181.000. Zurzeit sind in der Bundeswehr aus den unterschiedlichsten Gründen 21.500 Dienstposten von Offizieren und Unteroffizieren nicht besetzt. Andere müssen deren Aufgaben miterledigen. Dieses verbreitete Lückenbüßertum belastet das Bestandspersonal. Obwohl die Bundeswehr im Berichtsjahr ein Plus von 4.000 Zeit- und Berufssoldaten meldet, ist im Gegensatz dazu die Zahl der neu in die Bundeswehr eingetretenen Soldatinnen und Soldaten um 3.000 auf nur noch 20.000 Neueintritte gesunken, der niedrigste Stand in ihrer Geschichte. Das heißt, die Bundeswehr wächst, aber sie gewinnt immer weniger neues Personal. Für den dringend erforderlichen Anstieg der Personalzahlen sorgt im Moment ganz entscheidend die Verlängerung bestehender Zeitverträge. So wird die Bundeswehr älter und immer mehr eine kompakte Berufsarmee. Für den lebendigen Austausch mit der Gesellschaft ist das nicht ideal. Signifikant sinkt auch die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber für den militärischen Dienst. Von 58.000 im Jahr 2016 über 57.000 im Jahr 2017 auf 52.000 im Berichtsjahr. Dieser negative Trend gibt Anlass zur Sorge. Ein Hauptkritikpunkt der Soldatinnen und Soldaten bleibt die materielle Einsatzbereitschaft. Im fünften Jahr nach dem Epochenjahr 2014 sind unsere national beschlossenen Trendwenden ganz überwiegend noch nicht spürbar. Das System der Mangelbewirtschaftung besteht in allen Bereichen fort. Die NATO-Speerspitze VJTF 2019 ist wie die VJTF 2015 auf das massive Hin- und Herleihen von Ausrüstung angewiesen. Das schließt persönliche Ausstattung wie Schutzwesten oder auch Nachtsichtgeräte mit ein. Ein Sofortprogramm wäre gut, man kann auch Befreiungsschlag sagen, jedenfalls für die kleinen Dinge, die schon erfunden, getestet, zertifiziert und in die Bundeswehr eingeführt sind. Die Vollausstattung steht so bisher nur auf dem Papier, zu realisieren bis 2031. Ersatzteile fehlen weiterhin in großem Ausmaß, Instandsetzungen bei der Industrie ziehen sich hin, der Ausbildungsbetrieb leidet, besonders stark bei den fliegenden Verbänden aller Teilstreitkräfte, egal ob Kampfflugzeug oder Hubschrauber, aber auch bei den Boots- und Schiffsgeschwadern der Marine. Das alles ist, wie auch die Panzerklarstände oder die Funkausstattungsmisere des Heeres, aus den vergangenen Jahresberichten bekannt. Ich würde gern berichten, es ist Frühling, alles wird neu, aber die Wahrheit lautet, es ist immer noch Winter. Immerhin gibt es jetzt Pläne für den Frühling, etwa das neue Fähigkeitsprofil. Ein absolutes Muss ist die Beschleunigung der Beschaffung. So steht es auch im Koalitionsvertrag. Der Bericht zeigt am großen Beispiel Tornado und am kleinen Beispiel Fliegerkombis, wie viele Instanzen jeweils an der gleichen Sache arbeiten, aus ihrer jeweiligen fachlichen Perspektive. Aber selbst wenn jeder alles zu 100% richtig macht, ist zu oft das Ergebnis nicht gut. Es dauert zu lange, die Qualität stimmt nicht, die Kosten explodieren oder es gibt gar keine Lösung. Wer ist dafür verantwortlich? Wieso sind alle Probleme bekannt, aber lassen sich so schwer lösen? Verantwortung ist ein Kernbegriff des Konzepts der inneren Führung. Doch zurechenbare Verantwortung scheint heute zu verschwinden in einem Labyrinth verzweigter Zuständigkeiten. Ergebnisverantwortung Prozessverantwortung, Führungsverantwortung, Ressourcenverantwortung, Personalverantwortung. Das alles ist verteilt auf die wachsende Zahl autonomer Stämme der Bundeswehr. Im Fachjargon heißen sie Organisationsbereiche. Beispiel: Der Einfluss eines Kompaniechefs auf Weiterverpflichtung oder Laufbahnwechsel der von ihm geführten Soldatinnen und Soldaten ist heute marginal. Dem Kommodore eines taktischen Luftwaffengeschwaders mit 1500 militärischen und zivilen Mitarbeitern und einem fliegenden Vermögen von 3 Milliarden Euro steht ein Fonds für selbstverantwortete Ausgaben in Höhe von 250 Euro im Jahr zur Verfügung. Der Bericht fordert eine Summe von 50.000 Euro jedes Jahr für die Kommandeure in der Truppe. Zu den Lessons learned des Herbstmanövers Trident Juncture in Norwegen gehört, dass die Vielzahl der beteiligten Organisationsbereiche aus Deutschland kein wirklicher Vorteil war. Selbst eine einheitliche Arbeitszeitregelung musste noch im laufenden Betrieb hinterhergeworfen werden. Verantwortung in einer Hand heißt deshalb das Zauberwort für die Zukunft. Unter dem Titel Innere Führung heute hat die Verteidigungsministerin 2017 ein Projekt gestartet, dessen Ergebnisse jetzt vorliegen. Die Soldatinnen und Soldaten selbst sind gefragt worden, wo sie Probleme sehen. Was man über die Erkenntnisse hört, klingt sehr realistisch. Mir sagen viele Soldaten, wir verwalten uns zu Tode. Um das zu ändern, braucht man keine weiteren Analysen oder Kommissionen mehr, sondern Strukturentscheidungen. Zum Beispiel die Zentralisierung der Nutzungsverantwortung für das Wehrmaterial aller Teilstreitkräfte beim BAIN-BW in Koblenz war ein Fehler. Das Amt ist bekanntermaßen überlastet. Nicht beim Beschaffer, sondern beim Nutzer sollte die Pflege der Einsatzbereitschaft liegen. Das spart Zeit, Geld und Nerven. Für das künftige Verbesserungsmanagement schlage ich im Jahresbericht eine Methode vor, die nicht neu ist, aber schnell wirksam werden kann. Sie heißt Neudeutsch Benchmarking. Lernen von anderen, die zu besseren Ergebnissen kommen. Also, warum produziert die Royal Air Force unserer britischen Freunde so viel mehr Eurofighter-Flugstunden als Deutschland? Oder warum kann das Studierendenwerk Berlin gute Verpflege und Unterkunft für zehntausende junge Leute so viel preisgünstiger garantieren als der Bundeswehrbetrieb? Und warum bekommt die Bundespolizei ihre neuen großen Grenzschutzboote schon innerhalb von 3 Jahren? Unsere Bundeswehr, wie ich sie im Moment erlebe, leidet an Unterbesetzung und gleichzeitig an Überorganisation. Zu viel Arbeit wird doppelt getan oder gegeneinander. Zu viel Arbeitszeit muss an schlechte Strukturen verschwendet werden. Und dabei ist auch nicht immer jedes teure Digitalisierungsprojekt eine Hilfe. Große Einzelthemen waren im Berichtsjahr die In- und Outflüge nach und aus Mali und Afghanistan. Flugausfälle und tagelange Verspätungen sind für die Soldatinnen und Soldaten ärgerlich, für die Familien frustrierend, für ein Land wie Deutschland nicht akzeptabel. Mit zusätzlichen angemieteten Charterflügen und dem besser werdenden A400M-Shuttle scheint hier jetzt eine gewisse Entspannung einzutreten. Schwierig finde ich dagegen immer noch den zivilen Lufttransport innerhalb der Einsatzgebiete in Mali und Afghanistan. Soldaten monieren das. Wir sollten in der Lage sein, eigenen geschützten militärischen Transport sicherzustellen. Wie ein Rückschritt fühlt sich für manche der betroffenen Soldatinnen und Soldaten die Verlängerung der Regeleinsatzzeit von 4 auf wieder bis zu 6 Monate an. Man hätte zumindest vorher einmal untersuchen sollen, welche Auswirkungen die unterschiedliche Dauer von Auslandseinsätzen auf die Soldaten und ihre Familien hat. Hoch bleibt die Zahl der Neuerkrankungen an PTBS und vergleichbaren einsatzbedingten Erkrankungen. Das kann auch Jahre später ausbrechen. Wichtig ist hier der weitere Ausbau der Behandlungsplätze und ein Abbau von Wartezeiten. Viel diskutiert wurde im Berichtsjahr die Änderung des Zurruhesetzungsalters der Berufssoldaten. Ich plädiere hier weiter für Freiwilligkeit mit materiellen Anreizen. Wer nachträglich die Bedingungen ändert, sollte sich schon auch über die Attraktivität Gedanken machen. Im Übrigen wird hier, wie bei den Zeitsoldaten, der Personalkörper vergrößert, ohne neues Personal gewinnen zu müssen. Die Bundeswehr wird älter. Fälle von unangemessenem Vorgesetztenverhalten gab es wie in den vorangegangenen Berichtsjahren. Der Meldeboom flacht aber ab. Gestiegen ist die Zahl der gemeldeten Sexismusfälle. Dabei mag die Sensibilisierung durch die MeToo-Debatte ebenso eine Rolle gespielt haben wie der langsam weiter steigende Frauenanteil der Truppe. Ob es rechtsextreme Netzwerke in der Bundeswehr gibt, kann der Wehrbeauftragtenbericht nicht klären. Hier sind andere Behörden gefragt. Ich stelle aber fest, dass weiterhin regelmäßig Soldaten wegen extremistischer Vorfälle die Bundeswehr verlassen müssen. Kameraden melden, Vorgesetzte ahnden. Das ist für viele eine Frage der Ehre und so muss es auch sein. Aber auch Erziehung und historische und politische Bildung haben hier ihre Aufgabe. Ausdrücklich begrüße ich Reformen bei der Ausbildung, auch als Konsequenz aus gravierenden Fällen des vorvergangenen Jahres. Körperliche Leistungsfähigkeit ist trainierbar. Sie kann und darf nicht immer schon vorausgesetzt werden. Ein letztes Wort. Der Verteidigungshaushalt für 2019 ist gut, mit 43,2 Milliarden Euro fast 5 Milliarden mehr als 2018. Am fehlenden Geld muss nichts mehr scheitern. Jedenfalls, wenn das Koalitionsziel 1,5% vom BIP bis 2024 Bestand hat. Aus der Perspektive der Soldatinnen und Soldaten ist der Erwartungsdruck sehr groß. Jetzt ist es Zeit für Entscheidungen. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank, Herr Bartitz. Wir kommen jetzt zu Ihren Fragen. Dann fängt der Kollege Lücken an. Ist das eine Wenzel? So, jetzt bitte.
Herr Bartels, Sie sprechen im Bericht von Soldaten, die in Schutzzeit sind. Jetzt veröffentlicht das Ministerium monatlich Daten zur Personallage der Bundeswehr, macht aber nie Angaben darüber, wie viele Soldaten sich aktuell in Schutzzeit befinden. Die werden einfach dem aktiven Personalbestand der Bundeswehr zugeschlagen, hätten aber eigentlich schon ein Dienstzeitende gehabt. Und insofern fehlt es eigentlich der Personalzahl an einer bereinigten Angabe. Liegen Ihnen dazu Zahlen vor, wie viel Soldatinnen und Soldaten sich derzeit in Schutzzeit befinden?
Also Sie meinen Mutterschutz, Elternzeit, diese Dinge?
Nein, es geht um die Einsatzgeschädigten.
Das Weiterverwendungsgesetz?
Richtig. Ja.
Dazu haben wir keine Zahl, aber es ist natürlich auch richtig, die in den Personalkörper der Bundeswehr weiter einzurechnen, weil die ja Dienstposten besetzen sollen. Nicht? Die sollen genau nicht sozusagen aus der Bundeswehr ausgegliedert werden.
Dazu aber nachgehakt, das sind ja eigentlich Soldaten, die sich nicht mehr oder Soldatinnen, die sich nicht mehr in der Bundeswehr befinden sollten. Sie sind aufgrund einer Einsatzschädigung und Erkrankung da, das Ganze auch befristet und Zahlen dazu existieren nicht. Es würde ja auch eine Aussage treffen, wie die Einsätze sich insgesamt auswirken. Und ein Großteil der Kameradinnen und Kameraden dürften sich ja in Behandlung auch befinden und insofern gar nicht voll einsatzbereit im Dienst sein. Und ich würde mir wünschen, dass Sie als Wehrbeauftragter diese Zahl auch gegenüber dem Ministerium mal einfordern.
Ja, aber Behandlung und Dienst tun, das schließt sich nicht aus. Das ist ja genau der Zweck des Weiterverwendungsgesetzes, dass Soldaten nicht aus der Bundeswehr ausgegliedert werden, dass sie sozusagen dann irgendwann sich neue Arbeit suchen müssen, sondern im Zweifel sogar im Nachhinein wieder in die Bundeswehr aufgenommen werden, wenn sich feststellen lässt, die einsatzbedingte Belastung hat zu einer Krankheit geführt, die die Bundeswehr dann auch behandeln muss und dann muss sie auch den Soldaten beschäftigen. Aber Sie haben recht, das sind oft nicht Soldaten, die zu 100% arbeiten, sondern es sind manchmal auch welche, die also nur zu einem bestimmten Prozentsatz da sind. Also wir haben im Moment den aktuellen Konflikt, das ist im Bericht auch angemerkt, dass die Frage, also jetzt ist ja ein Artikelgesetz in Vorbereitung, das nochmal Veränderungen, Verbesserungen für Soldaten bringen soll. Und da ist eine zu klärende Frage, wann beginnt die Schutzzeit? Beginnt sie mit der Antragstellung des betroffenen Soldaten oder mit der Feststellung des Amtes, dass tatsächlich eine Einsatzschädigung vorliegt? Also der Sinn des Gesetzes ist eigentlich, dass sie mit der Antragstellung beginnt. Nicht? Denn da ist der Schutz am wichtigsten. Wenn man dann festgestellt hat, der Soldat hat eine Schädigung, dann ist man sich einig, also dann ist klar, sozusagen Entlassung kommt nicht in Frage. Aber in dieser kritischen Phase, wo es noch nicht festgestellt ist, da sollte eben auch eine Entlassung nicht stattfinden können.
Die nächste Frage hat die Kollegin hier in der dritten Reihe. Bitte schön.
Also wir haben hier eine Zahl, genau, also auf Ihre 600 Fälle.
Bitte sehr. Dr. Bartels, Sie sprechen hier in dem Bericht von eine, also das ist auch sich nicht nur auf Einsatz und einsatzgleiche Verpflichtungen aus, sondern eben auch die Ausbildung und Übung. Wie sehen Sie das denn jetzt, dass die Bundesregierung quasi auch noch bei den Nachtschutzbrillen und so weiter jetzt suchen musste, dass sie genug zusammenkriegt für dieses VGTF 2019? Deutschland spricht darüber in der Außenpolitik, dass es mehr Verantwortung übernehmen möchte. Ist das möglich mit der Bundeswehr, wie sie jetzt ist, oder ist es im Prinzip ein leeres Versprechen?
Nein, es ist ein Versprechen, das man mit großem Kraftaufwand einhalten kann, da wo die Bundeswehr Verpflichtungen übernimmt in den Auslandseinsätzen, out of area, außerhalb des Bündnisgebiets, aber auch bei der Reassurance, den NATO-Verpflichtungen in Osteuropa. Das, was die Bundeswehr anzubieten hat, das findet dann auch wirklich statt. Aber das geht zulasten des übrigen Betriebs. Also Ausbildungsbetrieb leidet dann darunter, wenn Gerät ausgeliehen wird. Also wenn die Nachtsichtgeräte auf die VGTF konzentriert sind, sind sie halt anderswo nicht da. Es gibt insgesamt einen Bedarf von 48.000 Nachtsichtgeräten, der mal festgestellt worden ist. Jetzt werden 4.000 im Jahr gekauft. Das dauert dann natürlich viel zu lange, bis man alle hat. Also meine Frage oder mein Druck, also mein Drängen, aber das ist, glaube ich, mein Job, also das soll niemandem irgendwas Böses tun, sondern nur sagen, also versucht es einfach schneller hinzukriegen. Also man muss einfach in größeren Gebinden kaufen, sodass man in wenigen Jahren ein bestimmtes Problem mal erledigt hat und nicht sagt, dieses Problem werden wir dann in 10 Jahren gelöst haben. Also so nach und nach. Nicht, wenn man Dinge gleich kaufen kann. Das gilt auch für Schutzwesten. Die Schutzwesten sind wirklich, also klar, die kann man immer noch verbessern, da kommt gelegentlich neue Technik, aber also man kann sie kaufen. Da muss man im Zweifel überlegen, ob man verschiedene Hersteller auch im Ausland mit ranzieht, aber nicht sagen, wir können nur 6.000 im Jahr kaufen, wenn ich 180.000 Soldaten habe, die auszurüsten sind.
Kann ich da kurz noch nachhaken? Ja, bitte. Es ist ja auch der Fall, dass viele von den Programmen, also die großen Rüstungsprogramme, sich sehr, sehr verzögern. Das ist zum Teil, also das Ministerium sagt, das kommt, weil man sicher machen will, dass man alles richtig macht. Aber also das hat natürlich die Konsequenz, dass die Flugzeuge zum Beispiel, die nicht so einsatzbereit sind, dann auch erst später noch ersetzt werden. Wie sehen Sie das? Also ist da auch so ein bisschen, müsste man da auch Abstriche machen bei dem Perfektionismus?
Naja, das ist so ein Aspekt des Bürokratiemonsters, nicht? Also sind zu viele daran beteiligt, zu bestimmten Entscheidungen zu kommen. Also Militär braucht ja eigentlich klare Verantwortungsstrukturen, will klare Verantwortungsstrukturen haben. Und also ich habe das hier so als Stämme bezeichnet, die in der Bundeswehr zentralisiert bestimmte Verantwortungen wahrnehmen. Also wenn eine Heereskompanie irgendwohin also üben gehen soll, dann ist nicht der Bataillonskommandeur oder der Kompaniechef derjenige, der alles schon hat. Wenn er Fernmeldematerial braucht, braucht er den Organisationsbereich Cyber. Wenn er Zelt oder irgendwas braucht, braucht er IUD. Wenn er Sanität braucht, braucht er das Sanitätskommando. Wenn er Logistik braucht, also irgendwelchen Nachschub, braucht er den Organisationsbereich SKB, Streitkräftebasis. Also diese Zentralisierung in den Zeiten des Abbaus, also als die Bundeswehr 25 Jahre lang immer kleiner wurde und deshalb zentralisiert hat, ist heute ein Hindernis. Und deshalb sage ich also, an diese Strukturen muss man ran. Das gilt eben für die Beschaffung in ganz ähnlicher Weise. Und ich habe gerade gelesen im Interview des Generalinspekteurs heute, dass er selber sagt, also wir sind da manchmal auch zu dolle mit den Forderungen, die wir uns ausdenken und also alles zu 120% aufschreiben, also wo andere dann doch schneller beschaffen. Und gleichzeitig müssen wir mit den anderen ja zusammenarbeiten. Also am besten haben wir doch ähnliches oder gleiches Material.
Die nächste Frage hat die Kollegin von EPD. Bitte schön.
Ja, Dudin von EPD. Auf der Seite 75 widmen Sie sich dem Thema Mali und da haben Sie einen Offizier zitiert, der sagt, offenbar wird dem Schutz unserer Luftfahrzeuge eine höhere Priorität zugesprochen als dem Schutz des Lebens unserer Soldaten. Es geht um den Transport. Ich wollte gern von Ihnen wissen, ist das ein Einzelbeispiel oder hören Sie das häufig? Wie schätzen Sie die Gefährdung dort ein?
Also die konkrete Gefährdungseinschätzung muss natürlich jeweils der verantwortliche Führer vor Ort vornehmen. Und das kann sich auch von Woche zu Woche ändern. Aber generell, denke ich, muss Deutschland in der Lage sein, für Soldaten in gefährlichen Einsatzgebieten die Möglichkeit, geschützten Transport von vornherein zur Verfügung zu stellen. Sei es auf der Straße, sei es in der Luft. Es ist ja nicht die ganze Bundeswehr, die da im Einsatz ist, sondern das ist noch sozusagen nicht die etwas ältere Zeit, also Kontingente überschaubaren Ausmaßes, die wir im Prinzip auch gut ausrüsten können. Aber das muss auch für den Transport im Land gelten, und zwar auf der Straße wie mit Hubschraubern oder Flugzeugen. Also in Mali haben wir eine Gesellschaft, die im Auftrag der Bundeswehr mit nicht geschützten Flugzeugen Transporte macht. Nicht? Wenn Bundeswehrflugzeuge gebraucht würden, hätte man sofort andere Anforderungen. Da man einen Vertrag hat und es zivil gemacht wird, sozusagen verlässt man sich darauf, dass das dann schon sicher sein wird. In Afghanistan das Gleiche mit Hubschraubern. Also man mietet Mi-17 Hubschrauber, die Größenordnung 80% der Transporte für deutsches Personal in Afghanistan vornehmen, obwohl wir selbst natürlich da Hubschrauber haben, aber viel zu wenige.
Sind es denn sehr viele solcher Klagen, die kommen in dieser Dimension?
Also das Afghanistan-Problem war schon eins, was also mir auch massiv geschildert worden ist. In Mali also hört man es vereinzelt, ja.
Die nächste Frage hat der Kollege Remme.
Herr Bartels, auf der Seite 23 befassen Sie sich mit der Bewerberlage, die Sie noch als gut bezeichnen, oder ich glaube relativ gut. Und dann in der Folge machen Sie die Zahl auf, dass die Bundeswehr sich von 22% derjenigen gleich am Anfang wieder trennt oder aber diese Leute verliert, nachdem sie neu eingestellt wurden. Mir erscheint dieser Prozentsatz extrem hoch. Ist das akzeptabel und was kann getan werden, um diesen Prozentsatz zu drücken?
Also das ist kein besonders hoher Prozentsatz, wenn man die letzten Jahre betrachtet. Also da gibt es keine große Bewegung drin, sondern man verliert also bis zu einem Viertel in den ersten 6 Monaten, weil ja auch eine Probezeit gemeint ist mit diesen 6 Monaten für beide Seiten. Also die Soldaten können sagen, das ist doch nichts für mich, sie sind ja Freiwillige, nicht? Und die Bundeswehr kann auch sagen, also das war jetzt keine gute Auswahl. Insofern, man verliert auch schon vor dem Anfang 2% Personal, also die man verpflichtet hat, die dann aber gar nicht erst antreten. Insofern also sind die Zahlen der Verpflichteten, also der 20.000, also genau mit dem Vorbehalt zu lesen, also in den ersten Monaten verliert man von denen noch wieder einen Teil. Das macht die Zahlen dann noch etwas kleiner, die am Ende wirklich zur Verfügung stehen. Also ich war ein bisschen überrascht im letzten Jahr, als ich Ausbildungseinrichtungen besucht habe und eigentlich ja dachte, und die auch, dass jetzt Ausbildung mehr wird und man mehr Kapazitäten aufbauen muss. Und mir dann jeweils Kommandeure sagten, jetzt hätten sie also ihre Kapazitäten verbessert, aber es wären gar nicht mehr Leute gekommen. Also jetzt weiß ich, warum nicht mehr Leute gekommen sind, weil ja auch nicht mehr eingestellt worden sind. Die schon ausgebildet sind, müssen da nicht nochmal rein. Also Vertragsverlängerung ist im Moment das Heilmittel für die wachsende Bundeswehr. Und also das sorgenvolle Ende ist der Nachwuchs, der noch kommt. Das wird ja in den nächsten Jahren nicht einfacher.
Eine Nachfrage, wenn aber...
Entschuldigung, Kollege Remme, können Sie mal versuchen, ein anderes Mikrofon zu irgendwie... Ah, jetzt versuchen Sie es nochmal bitte. Ich habe schon eine Meldung bekommen, okay, dass Sie nicht zu verstehen sind.
Entschuldigung. Also wenn von diesen 22% 18% zu denen gehören, die vom Widerrufsrecht Gebrauch machen, dann kann man ja annehmen, dass die unter falschen Erwartungen gekommen sind. Da muss doch irgendwo eine Stellschraube sein, an der man auf Seiten der Bundeswehr etwas verbessern kann.
Ja, also denke ich auch, aber offenbar ist es ja nicht einfach. Also sozusagen die Zahlen sind länger schon in der Größenordnung und das hat sicher auch was mit dieser Umstellung auf reine Freiwilligkeit zu tun. Aber ich habe mir mal angeguckt, diese neue Grundausbildung, die das Heer jetzt durchführen will in Hagenow, mit also einem stärkeren Sportanteil in den ersten Wochen, sodass man körperliche Leistungsfähigkeit erstmal herstellt und dann mit anderen Ausbildungsinhalten, also Gefechtsausbildung, Schießen, weitermacht. Das hat tatsächlich sogar auch dazu geführt, dass wenige abgebrochen haben. Also weil man sozusagen selbst ein Gefühl hatte von wachsendem Können, was die Bundeswehr vermittelt, also ist man offensichtlich dann weniger geneigt zu sagen, ach, ist doch nichts für mich. Insofern gibt es wahrscheinlich Möglichkeiten, ist noch ein bisschen, also die Zahl der Abbrecher ein bisschen zu reduzieren. Aber also ich kann nicht sagen, in welchen Größenordnungen. Also diese Größenordnung jedenfalls ist im Moment keine Überraschung. Und was mich auch immer ein bisschen wundert, sind die Abbrecherzahlen, die dann in der Offizierausbildung an den Universitäten zustande kommen. Weil man hat ja eigentlich vorher ein Studieneignungsfeststellungsverfahren gemacht, heißt es jedenfalls. Und hat am Ende Abbrecherzahlen, wie wenn man es nicht gemacht hätte.
Die Kollegin Hasenkamp, bitte.
Sie haben es hier in der Einleitung kurz erwähnt, das Thema Gorch-Fock. Vielleicht können Sie noch mal dazu was sagen, inwieweit das eine Rolle gespielt hat und wie Sie das einschätzen, wie wichtig ist dieses Schiff wirklich für die Stimmung sozusagen in der Truppe? Und eine zweite Frage zum Thema Veteranen. Der neue Veteranenbegriff, ist das auch, ich habe es jetzt auf die Schnelle nicht gefunden, hat das eine Rolle gespielt? Wie wird das diskutiert? Ist das ein Anreiz? Ist das tatsächlich als Anerkennung verstanden worden oder ist das eine Beliebigkeit? Also kurze Einschätzung.
Also die Gorch-Fock ist nicht nur ein Ausbildungsmittel der Marine, sondern ja fast sowas wie ein nationales Symbol, also auf dem 10-Mark-Schein drauf und also immer mit Stolz vorgezeigt. Also meine Grundhaltung dazu wäre, ein Land wie Deutschland muss schon in der Lage sein, Segelschulschiff zu betreiben. Also das kann jetzt nicht so kompliziert sein, auch zu vertretbaren Kosten. Also andere Länder machen das auch und wir haben das bisher ja auch irgendwie hingekriegt. Also ob es jetzt dieses ist oder ob man ein neues bauen muss, das ist Gott sei Dank nicht meine Baustelle. Und ob man das schneller merken kann, dass einem die Kosten explodieren, das ist ja etwas, was ich anmerke im Bericht. Also natürlich muss man das schneller merken. Man darf das nicht für normal halten. Also man hält manchmal eben zu leicht für normal, dass die Dinge sowieso alle teurer werden. Also man muss früher merken, wenn es zu doll teuer wird. Veteran ist jetzt mit der Definition, die die Ministerin gefunden hat, erstmal also ein neues Fundament geschaffen. Also alle Soldaten, alle Gedienten, also von den W6 Wehrpflichtigen vergangener Jahre bis zu den heute aktiven Berufssoldaten, sind Veteranen, wenn sie ehrenhaft aus der Bundeswehr entlassen worden sind. Was man jetzt damit anfangen kann, also mit dieser Definition, das muss jetzt geklärt werden, auch in der Diskussion mit den Verbänden, Bundeswehrverband, Reservistenverband, auch die Abgrenzung zum Beispiel zu Reservisten müsste man wahrscheinlich noch mal vornehmen. Aber ich würde mir wünschen, dass das dann auch zu bestimmten, also mehr als nur symbolischen Wertschätzungsinitiativen führt. Aber ich will da jetzt keine Vorschläge machen, also da sind jetzt andere am Zug. Und das Gute ist, dass man also die Veteranendiskussion jetzt nicht mehr so offen hängen lässt, wie das in den letzten Jahren ein bisschen der Fall war, sondern dass es ein Fundament gibt, auf dem man weiter diskutieren kann.
Die nächste Frage hat der Kollege hier in der vierten Reihe. Erst, egal, Kollege Peter, ist mir egal, wie Sie es machen. Also wer zuerst?
Ja, Ben Knight von Deutsche Welle. Ich wollte was fragen, ob Sie noch was zu den rechtsextremen Netzwerken sagen könnten und ob Sie das Gefühl haben, dass die Bundeswehr das Problem im Griff hat. Und ob vielleicht die Bürokratie, was Sie vorher beschrieben haben, hier bei der Aufklärung auch vielleicht ein Hindernis ist.
Ich sagte ja schon bei der Präsentation, also rechtsextreme Netzwerke wären jetzt eher eine Frage an andere Behörden. Und morgen im Verteidigungsausschuss werden dann ja auch MAD, Verfassungsschutz und BND eingeladen sein, um darüber Auskunft zu geben. Also das ist dann nicht das, wo meine Kernkompetenz liegt. Also dafür gibt es ja unter anderem den militärischen Abschirmdienst, weil man damit rechnet, dass die Bundeswehr ein Objekt des Einsickerns von Leuten, die man ganz bestimmt nicht haben will, sein kann. Nicht? Von Anfang an muss man damit rechnen. Militär, nicht, ist immer gefährdet, dass man Leute kriegt, die da nichts zu suchen haben. Insofern, dafür gibt es diese Behörde, dafür gibt es seit einem Jahr jetzt diesen, oder ein bisschen länger schon, diesen frühen Einstellungs nicht Test, aber diese Überprüfung der Bewerber, die eine Einstellungszusage bekommen haben, die werden in der SÜ1, Sicherheitsüberprüfung 1, also einmal angeguckt, ob gegen sie was vorliegt. Wenn das nicht der Fall ist, ist man jetzt vielleicht ein bisschen sicherer, dass man bestimmte Gefahren ausschließen kann. Aber man kann es nie ganz ausschließen. Und das zeigt ja auch der Bericht. Also wir haben sozusagen ein relativ gleichbleibendes Niveau von gemeldeten Fällen. Das heißt nicht immer von bestätigten, aber von gemeldeten Fällen, Vorfällen mit rechtsextremem Hintergrund. Es wird hingeguckt, also Vorgesetzte gucken hin, Kameraden gucken hin und melden. Ich würde immer glauben, dass es auch ein Dunkelfeld gibt, wie in allen Meldekategorien. Aber Soldaten müssen eben auch wissen, dass wer rechtsextremes Gedankengut verbreitet, also wer es hat und verbreitet, der kann kein Verteidiger der Freiheit sein. Nicht? Das führt dann auch, und so findet es ja auch korrekt statt, also immer wieder zu Entlassungen aus dem Dienst bei solchen Fällen. Zumindest nicht immer, dass dann gesagt wird, wegen rechtsextremer Vorkommnisse, sondern manchmal heißt es dann einfach wegen also mangelnder charakterlicher Eignung. Das ist manchmal auch das Synonym.
Dann lasse ich das Mikrofon gleich offen, bitte schön.
Nedr Mohammed Farah, Journalist. Meine Frage auch über Sozialmedien und Propaganda. Haben Sie sich befasst mit den Problemen, die durch Propaganda von Russland als Druck auf Deutschland, weil Deutschland es hat Ausgaben von 1,5, wie Sie geschrieben haben, bis 2024. Die Amerikaner oder Deutschland hat Verpflichtung von 3%. Ja? Und jetzt die deutschen Soldaten haben keine Rückendeckung von den Amerikanern. Andererseits, man sieht viel Propaganda von russischer Seite, Bedrohung von Nordkorea, Iran und irgendwie viel. Und das ist immer in sozialen Medien, solche Berichte. Haben Sie sich befasst mit dem Problem?
Also auch das ist kein Schwerpunkt für meine Arbeit. Auch da kann ich berichten, aber es ist nicht mein Job. Der MAD hat sozusagen jetzt eine Arbeitseinheit aufgebaut, die soziale Medien auch daraufhin anschaut. Also gibt es Propaganda, gibt es auch Soldaten, die sich da möglicherweise verbreiten. Was die Amerikaner angeht, kann ich aber sagen, die Zusammenarbeit auf der militärischen Ebene ist nach wie vor exzellent. Also deutsche Soldaten, amerikanische Soldaten in Europa oder in den Einsatzgebieten arbeiten gut zusammen. Da habe ich keine Klagen gehört. Aber nicht auf der Ebene sozusagen, also Regierung, NATO, ja, gibt es Diskussionen.
Ah, okay.
Dann die nächste Frage hat der Kollege Wiegold, bitte.
Ja, zum einen würde ich noch gerne mal beim Thema Rechtsextremismus nachhaken. Wenn ich mich recht erinnere, war in früheren Tätigkeitsberichten, Jahresberichten, nicht nur bei Ihnen, sondern auch bei Ihren Vorgängern, ein Punkt, der immer wieder auftauchte, Klageneingaben aus der Truppe mit rechtsextremistischen Vorfällen, wo Soldaten meldeten, was es da gegeben hat. Soweit ich das gesehen habe, spielt das im aktuellen Bericht praktisch gar keine Rolle. Gibt es solche Eingaben nicht mehr? Sind sie nicht signifikant? Das wäre das eine, was mich interessiert. Die zweite Frage: Von Seiten des Verteidigungsministeriums erlebt man oder sieht man derzeit Nachbesserung, will ich mal sagen, am Stationierungskonzept von 2011. Jetzt also Material- und Munitionsdepots, die wieder reaktiviert werden, Überprüfungen von anderen Liegenschaften, die eigentlich schon abgegeben wurden. Ist das ein Thema, was für Sie auch schon eine Rolle spielt? Verändert sich etwas in der Stationierung? Sind davon Soldaten betroffen, eventuell negativ betroffen? Und können Sie dazu schon etwas sagen?
Also die Zahlen, die wir hier zum Themenkomplex Rechtsextremismus zusammentragen, auch die Beispiele kommen ganz überwiegend aus dem Meldeaufkommen der Bundeswehr, nicht aus Eingaben. Nicht, sondern das ist der Meldeweg aus der Truppe nach oben, und wir sind sozusagen ein Abzweig und kriegen das auch mit. Ich finde es auch nach wie vor immer ein bisschen ärgerlich, dass wir die Einzigen sind, die solche Zahlen veröffentlichen, weil auch das ist jetzt nicht mein Kerngeschäft. Also die Bundeswehr ist schlecht damit, Zahlen zu veröffentlichen. Wie wäre es mal mit einem Jahrbuch Bundeswehr oder so? Nicht? Also die besten Informationsquellen in der Vergangenheit sind also Weißbücher aus der Zeit des Kalten Krieges, was da alles drinsteht. Ich habe mal nachgeguckt, also es gibt ein Weißbuch von 1985, da steht sogar drin, wie viel Beförderungen es im vergangenen Jahr gegeben hat und wie viele dieser Beförderungen mit Versetzungen an einen anderen Standort verbunden waren. Ist doch eine Sache, die man gern wissen möchte, wenn man es familienfreundlich steuern will. Ja, also die Bundeswehr muss mit ihren Zahlen auch ein bisschen, also erstens muss sie die mal in den Griff kriegen und zweitens wäre auch gut, wenn sie die selber veröffentlichen würde. Ich bin ja gar nicht immer sicher, dass ich alles habe, wenn ich es abgefragt habe im Ministerium, und dann sieht es nachher so aus, als ob ich irgendeine eigene Erkenntnis hätte. Das ist nicht meine Erkenntnis, nicht, sondern das sind Erkenntnisse, die ich aus dem Ministerium hole. Ja, also meine Wahrnehmung ist, dass Soldaten dann auf der Ebene melden. Also sozusagen sofort, wenn sie also irgendwelche Chats mitkriegen, die nicht in Ordnung sind, oder Schmierereien oder Gegröle, sie keil. Also diese klassischen Idiotien, die es immer wieder gibt, immer noch gibt, dass sie es dann auch melden. Und das muss übrigens natürlich nicht immer zur Entfernung aus der Bundeswehr führen, sondern manchmal ist es auch ein Fall dann einfach für Erziehung und politische und historische Bildung. Also da kann man auch noch etwas liebevoller sein, wenn man junge Leute ausbilden will, um denen ein festes Gerüst zu verschaffen für eine Vorstellung davon, was geht und was nicht geht und was man auch von ihnen erwartet, dass sie das wissen. Standorte, Stationierungskonzept, ja, ich nehme das auch wahr, dass also immer mal wieder Schreiben kommen mit Hinweis auf, also dieser Standort bleibt erhalten oder hier werden Munitionsdepots neu eröffnet. Das kann ja auch gar nicht anders sein. Also die Bundeswehr muss jetzt, wenn sie die volle Einsatzbereitschaft, also nicht nur für kleine Einsatzkontingente, sondern für die Bundeswehr in ihrer ganzen Größe herstellen will, auch räumlich wachsen. Also Kasernen werden ein bisschen größer werden müssen, wenn man bestimmte Bereitschaftsstandards gewährleisten will. Also meine Forderung, ein Bett und ein Spind für jeden Soldaten in der Kaserne, ist ja nicht nur eine Forderung im Sinne Pendlerarmee und ein bisschen also sozialer werden, sondern am Ende kann man auch sagen, wenn man Bereitschaftsstandards haben will, dann müssen die Soldaten auch in der Kaserne sein können, wenn es mal nötig ist. Und nicht nach dem Motto, wir haben hier nur für 10% Unterkunft und die anderen also fahren zwischendurch nach Hause und kommen dann morgens um 5 zum Dienst. Nicht? Also das sind schon auch also aufgrund der veränderten Sicherheitslage Größen. Erfordernis. Es muss wachsen. Ich würde auch manchmal wünschen, dass man bei Abgabe von Liegenschaften also lieber doppelt und dreifach prüft, ob man die wirklich abgeben kann, als erstmal zurückbauen und dann später wieder zu holen, um es dann wieder herzurichten auf einen Stand, den man gebrauchen kann. Also etwa, wenn man Infrastruktur für, also militärische Infrastruktur für Flugplätze hat. Also bis man das wieder aufgebaut hat, dauert es 10 Jahre. Wenn man es noch hat und einmottet, also kann man es in 2 Jahren wieder aufmachen. Nicht? Also ein bisschen vorsichtig sein mit dem Abgeben. In der Phase des Verkleinerns der Bundeswehr war immer zu viel da. Nicht? Man hat weggegeben, konnte gar nicht nachkommen mit dem Weggeben. Inzwischen wäre nicht schlecht, wenn es ein bisschen Platzreserve gäbe. Also Reserve ist auch so eine militärische Kategorie. Also lieber man hat ein bisschen mehr für Eventualfälle, als dass man dann ganz lange braucht, um überhaupt Kapazitäten erst zu schaffen.
Die nächste Frage hat der Kollege Mainz.
Herr Bartelt, Sie sprachen eben davon, dass Sie gerne gemeldet hätten, dass Frühling ist, aber weiterhin wir uns im Winter befinden. Wie ist dieser Winter dimensioniert? Mehr so wie in Game of Thrones? Oder sehen Sie erste Krokusse oder Schneeglöckchen? Wird Ursula von der Leyen noch Frühlingsgefühle entwickeln können?
Ja, ich hoffe, es ist nicht so wie bei den Kindern von Narnia, immer nur Winter, aber niemals Weihnachten. Ich sage ja, es gibt Pläne für den Frühling, insofern, also man plant für den Frühling und man weiß, dass der Frühling kommen wird. Also es sind Aufträge ausgeschrieben, es ist Geld bereitgestellt, es gibt dieses Fähigkeitsprofil mit einem großen Katalog von Fähigkeiten, die jetzt geschaffen werden sollen. Also 2031, wenn wir dann hier sitzen, würde ich wahrscheinlich also über beide Ohren grinsen und sagen, ist doch super jetzt. Aber die Soldaten müssen eben heute schon Aufgaben erledigen, für die sie 2031 erst komplett ausgerüstet sind. Und das ist mein Problem und eben das Problem der Bundeswehr. Also an ein paar Stellen schneller werden. Nicht? Die selbstgemachten Hindernisse aus dem Weg räumen, diese Versäulung der Zuständigkeiten zu einer ganzheitlicheren Verantwortung bringen. Also man muss es ermöglichen, dass schon diese Bundeswehr schnell besser wird im Sinne der Soldatinnen und Soldaten, die heute schon die Aufgaben erledigen müssen.
Die nächste Frage hat der Kollege Schulze.
Ja, noch eine Frage im Bereich Rechtsextremismus. Welche Rolle spielen für Sie denn Vorfälle speziell aus dem Bereich der Prepper-Szene, also Fall Hannibal, der Kontext zum Beispiel oder anderes? Und haben Sie dazu auch konkrete Zahlen, wie viele Vorfälle auf diesen Bereich sich beziehen?
Wie gesagt, wir haben Gesamtzahlen, nicht, die wir aber auch nicht selber erheben, sondern aus dem Ministerium. Und ansonsten ist das nicht mein Kerngeschäft, sondern das des MAD. Und der Verteilungsausschuss beschäftigt sich jetzt damit. Also so ist parlamentarische Kontrolle auch gemeint. Also da ist mein Beitrag eher ein bescheidener.
Die nächste Frage hat der Kollege. Genau.
Christian Feld, ARD Hauptstadtstudio. Herr Bartels, wir haben eine Diskussion über externe Beratungsleistungen. Berater, die ja eigentlich mithelfen sollten, die Beschaffung auch zu beschleunigen. Kann diese Diskussion darum jetzt zu einer Verunsicherung führen, sodass da jetzt das Tempo noch weiter runtergeht? Das wäre ja auch nicht in Ihrem Sinne.
Also wenn es dazu führen würde, wäre es schlecht. Also wenn man jetzt Entscheidungen, die eigentlich anstehen, nicht trifft, weil man erstmal abwarten will, wie das da weitergeht, das wäre schlecht. Also wir haben ja zum Beispiel die Müller-Kommission, die Vorschläge für ein verbessertes Beschaffungswesen vorbereiten soll. Das ist jetzt nicht ganz die erste Expertenrunde, die sich damit beschäftigt, aber jetzt ist es halt die, die jetzt zu Ergebnissen kommen soll. Und dann wäre auch gut, wenn es da gute Ergebnisse gibt, wenn die auch schnell umgesetzt werden, auch während eines laufenden Untersuchungsausschusses.
Die nächste Frage kommt hier vorne. Bitte schön.
Ich wollte noch mal auf Ihre Forderung eingehen nach Seelsorgern für muslimische Bundeswehrsoldaten. Und gestern sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums, das Thema werde auch im Gespräch mit der Deutschen Islamkonferenz erörtert und es wird Bedarf und Voraussetzung für die Einführung einer muslimischen Militärseelsorge abgestimmt. Wie hoch ist denn der tatsächliche Bedarf?
Also es gibt keine hart erhobenen Zahlen, sondern Schätzungen sagt 1500, habe ich aber auch nicht persönlich angestellt, die Schätzung. Also ich zitiere nur, was man schätzt, kann mehr, kann weniger sein. Geredet darüber wird schon länger. Es gibt auch im Zentrum Innere Führung eine Ansprechstelle für verschiedene Religionen. Also insofern ist es nicht so, dass jetzt gar nichts da wäre, aber das ist natürlich keine Seelsorge. Wenn man Seelsorge will, muss man Seelsorger finden. Und bei einer Religion, die ja doch sehr unterschiedliche Strömungen hat, also werden das auch unterschiedliche Angebote sein müssen. Ob die dann hauptamtlich sein können, wage ich zu bezweifeln. Also insofern habe ich vorgeschlagen, nebenamtlich wäre auch okay. Nicht, aber eben von der Bundeswehr ausgesucht, also weil die Alternative ist, die Soldaten suchen sich irgendwas und da können sie auch an Fundamentalisten geraten.
Nächste Frage vom Kollegen Kohlhoff, bitte.
Ja, auf Seite 66 finde ich diesen Fall, vielleicht können Sie dazu sagen, wo der spielt. Da hat sich ein Soldat beeinträchtigt gefühlt, weil er innerhalb der Kaserne beim Antreten ein Kreuz sehen musste und das Kreuz wurde dann entfernt. Ich weiß nicht, wie die Rechtslage ist. Dürfen keine Kreuze in Kasernen sein? Müssen die versteckt werden? Was ist Ihre Auffassung dazu und was ist die Rechtslage?
Also ich glaube, wir beschreiben da ja auch die vorübergehende Lösung. Also tatsächlich steht im Moment in Antreterichtung das Kreuz auch nicht mehr, aber die Bundeswehr will es prinzipiell klären lassen. Das ist gerichtsanhängig, ne?
Mhm, genau. Ja.
Aber also ich habe nichts dagegen, dass ein Kreuz in der Kaserne steht. Also sozusagen das ist möglich. Es gibt eine Militärseelsorge. Wir haben also 100 katholische, 100 evangelische hauptamtliche Militärseelsorge. Die wirken in der Bundeswehr. Nicht? Die haben sozusagen den Auftrag für die, die es haben wollen, Seelsorge anzubieten. Und was Symbole angeht, ja, ich meine, ich will jetzt nicht den ganz großen Streit aus Bayern da wiederbeleben, aber also im Zweifel würde ich auch sagen, also am Kreuz würde ich mich jetzt nicht stören. Aber jemand hat sich gestört und es wird jetzt auf dem rechtlichen Wege ausgefochten.
Kollegin hier vorne, bitteschön.
Vor ein paar Wochen wurde die Idee lanciert, Leute aus dem europäischen Ländern zu rekrutieren. Wie weit ist es? Ist es immer noch eine Idee oder hat es sich entwickelt?
Ich zitiere wieder den Generalinspekteur, der im Interview heute sagt, also man sei dabei, das umzusetzen, aber es ginge sicher nur um eine kleine Zahl und nur für bestimmte Verwendungen, weil man auch anderen Ländern in Europa jetzt nicht Konkurrenz machen will bei der Rekrutierung von Soldaten. In beide Richtungen kann das problematisch sein. Bei Wehrpflichtarmeen müsste man eh irgendwelche vertraglichen Regelungen treffen, die also nicht Soldaten der Wehrpflicht in ihrem Heimatland erziehen. Bei freiwilligen Armeen hätte man das gleiche Rekrutierungsproblem wie bei uns. Also da würden die Heimatländer, die Herkunftsländer wahrscheinlich auch gerne ihre Nachwuchsmöglichkeiten ausschöpfen. Aber wir haben Freizügigkeit und freie Berufswahl in der Europäischen Union. Das hat dazu geführt, dass bei den Beamten, auch bei Polizisten, Lehrern in 15 von 16 Bundesländern es so ist, dass auch EU-Ausländer, also EU-Bürger, deutsche Beamte werden können. In Bayern nicht, aber in den anderen 15 Bundesländern und beim Bund ja. Insofern, das wäre nur eine Normalisierung, wenn man sagt, das muss auch für die Bundeswehr gehen, aber ich glaube auch, das wird kein großer zahlenmäßiger Effekt sein, denn also deutsche Sprache ist Voraussetzung, die werden sicher auch länger hier gelebt haben sollen und so, aber bisher ist das nicht kodifiziert, es ist nicht, gibt es noch kein Verfahren, wie man werben will, nur vielleicht auch andersrum als Beispiel, der Chef des Stabes von US Ireur, der amerikanischen Landstreitkräfte in Europa, ist ein deutscher General, mit vorgesetzten Funktionen über amerikanische Soldaten. Geht. Also man kann das machen. Militär ist ohnehin gewohnt, multinational zusammenzuarbeiten. Hier wäre es sozusagen eine, und wir haben viele Doppelstaatler in der Bundeswehr, die deutsche und eine andere Staatsangehörigkeit haben. Insofern, das glaube ich, wird kein ganz großer Schritt sein. Das wird nicht einen Kulturbruch in der Bundeswehr mit sich bringen oder so. Man wird es gar nicht merken.
Gibt es noch Fragen, Kolleginnen und Kollegen? Das ist nicht der Fall. Dann danke ich unseren Gästen für ihr Kommen und allen anderen für ihre Fragen und beende diese Pressekonferenz. Einen schönen Tag noch.